ARD. HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Unterschätzte Macht. Deutschland und seine Familienunternehmen.
Die Familienunternehmer, das ist eine Interessengemeinschaft, die ihre Forderungen schon mal mit ziemlicher Vehemenz durchsetzt. Kritiker sagen, sie betreibt knallharte Lobbyarbeit. Heute beginnen in Wiesbaden die Familienunternehmertage und da hat sich jede Menge Politprominenz angesagt, unter anderem auch der Bundeskanzler. Annika Jöris ist Reporterin unter anderem für die Zeit und Korrektiv. Sie hat sich ausführlich mit den Familienunternehmern beschäftigt und wollte von ihr wissen, was ist denn das für eine Veranstaltung, die da heute in Wiesbaden beginnt?
Ja, das ist eine sehr exklusive und sehr schicke Veranstaltung. Also da gibt es tagsüber ein paar Reden darüber, meistens dazu, was sozusagen die Familienunternehmer, also eigentlich Großunternehmer sozusagen von der Politik erwarten. Und abends endet das dann mit einem Ball richtig im Smoking-Ballkleid und mit schickstem Essen.
Familienunternehmen, da stellt man sich vielleicht erstmal landläufig was Kleines, Beschauliches vor. Was steckt und wer steckt hinter diesem Begriff Familienunternehmen?
Ja, das ist wirklich sehr interessant, weil ich glaube, diese Mogelpackung mit diesem Namen verhilft eben dieser Lobby zu ihrem großen Einfluss, weil sich das eben so nett anhört wie ein kleines inhabergeführtes Landhotel oder Bäckerei oder so. In Wirklichkeit sind es aber tatsächlich milliardenschwere und auch globale Unternehmen. Also da sitzen Personen drin, beispielsweise von Dr. Oetker oder Miele oder von Worley. Das ist so ein riesiges Chemieunternehmen, Bauunternehmen. Also das heißt, die Familienunternehmen vertreten eigentlich anders als der Name suggeriert, tatsächlich große Weltkonzerne mit Milliardengewinnen und Tausenden, manchmal Zehntausenden Mitarbeitenden.
Welche politische Agenda verfolgen denn diese Familienunternehmen? Welche politische Agenda verfolgt diese Interessenvertretung?
Also sie haben ganz klar eine politische marktliberale Agenda. Das heißt, sie wollen möglichst wenig Gesetze. Sie verhindern seit Jahren relativ erfolgreich auch Klimaschutzgesetze. Vermögenssteuer steht immer auf der Agenda, diese zu verhindern. Also sie vertreten einfach nachvollziehbar, wenn man so will, ihre Interessen. Und das sind nun mal möglichst wenig Steuern zu bezahlen und auch in Ruhe gelassen zu werden, wenn man so will. Also sie verhindern damit, dass Klimaschutz stattfindet oder gegen Luftverschmutzung oder Ähnliches vorgegangen wird, einfach weil sie frei wirtschaften wollen und ihre Gewinne maximieren wollen.
Wie machen die Familienunternehmer das nicht nur mit diesem Treffen in Wiesbaden, wie ich vermute?
Die machen es nicht nur damit, also sie haben auch ein relativ großes Budget von 3 Millionen Euro pro Jahr, aber sie sind vor allem unglaublich gut vernetzt in die Politik. Es kommt immer die Politprominenz, das heißt, der Draht ist ganz kurz, sogar zum Bundeskanzler, zu den Wirtschaftsministern und das schon seit Jahren und Jahrzehnten. Also das ist nicht neu, setzt sich aber auch jetzt in der Koalition fort. Und sie haben halt immer die Möglichkeit, direkt mit den Ministern zu sprechen, Treffen zu vereinbaren, ihre Positionspapiere weiterzugeben und gehört zu werden. Sie werden eben gehört und die Leute fürchten auch diesen Verband. Also das war ganz interessant bei unserer Recherche, dass sie tatsächlich viele gesagt haben, ja, mit denen kann man sich nicht verscherzen, weil die haben so eine Art Medienmaschine, die dann anrollt. Also wenn man da Gesetze verabschieden möchte, die nicht zu ihren Interessen passen, hat man es schwer hinterher sozusagen in einigen Medien oder man kriegt eine geballte Gegenladung ab von diesem Verband.
Ist das auch der Grund womöglich dafür, dass in Ihrem Artikel genannte Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner eben lieber anonym bleiben wollten? Ist das eine gewisse Furcht vor der Macht dieser Organisation?
Ja, absolut. Also die Furcht war auch für mich überraschend sehr, sehr groß. Also wir haben ja mit Personen gesprochen, die fest im Sattel sitzen, sage ich mal. Also es waren halt Wirtschaftsprofessorinnen beispielsweise oder Ökonomen, also Leute, die nicht um ihr Einkommen oder Ähnliches fürchten müssen. Aber auch die haben gesagt, ja, wenn man sich kritisch äußert gegen bestimmte Projekte oder wenn man sich für eine Vermögensteuer beispielsweise einsetzt, kann schon mal vorkommen, dass man dann sehr aggressive Anrufe bekommt, Mailverkehre oder dass verhindert wird, dass man irgendeine Beförderung bekommt. Also ich glaube, da wird mit sehr, sehr harten Bandagen gekämpft.
Im Jahr 2022 haben die Familienunternehmer knapp 3 Millionen Euro in die Lobbyarbeit auf Ebene der Bundespolitik investiert. Das reicht noch nicht mal für die Top 20 unter den Lobbyorganisationen zum Vergleich. Der Gesamtverband der Versicherer hat im selben Zeitraum mehr als das Fünffache für diese sogenannte Beziehungspflege ausgegeben, für Lobbyarbeit, Interessenvertretung. Wieso sollten da die 3 Millionen der Familienunternehmer dann in irgendeiner Form verwerflich, anrüchig sein? Man kann ja dem Verband nicht vorwerfen, dass er die Interessen seiner Mitgliedsunternehmen vertritt. Wo sehen Sie ein Problem?
Genau, also das kann man ihm sicherlich nicht vorwerfen, so wie man es keinem Lobbyverband, wenn man so will, vorwerfen will. Die Verantwortung liegt dann eher sozusagen bei der Politik und bei anderen Interessensgruppen, diese Leute in ihre Schranken zu verweisen. Und auch für uns Medien ist da die Aufgabe eben zu sagen, okay, diese Leute sprechen nur für eine Minderheit der Familienunternehmer, also 0,2%. Und natürlich muss man auch ihnen zuhören. Jeder hat ein Anrecht darauf, in der Demokratie gehört zu werden. Aber sie dürfen eben nicht übermäßig Einfluss nehmen, also nicht mehr, als es der Allgemeinheit gut tut. Und die Politik ist natürlich der Allgemeinheit verpflichtet, eben dann eben doch dem Klimaschutz oder dass vielleicht die Vermögensverhältnisse gerechter werden und nicht arm und reich weiter auseinanderdriftet. Und das ist das Entscheidende. Also, dass die Familienunternehmer egoistisch für ihre Interessen kämpfen, okay, warum nicht? Das machen viele Interessensverbände, aber das Entscheidende ist doch, ob man sich so viel davon annimmt, wie es bislang ja aussieht, dass sie wirklich sehr erfolgreich immer waren mit ihren Kampagnen.
Das heißt, Sie sagen, dieser Verband ist ein besonders erfolgreicher Lobbyverband.
Ja, also für mich ist es ein sehr erfolgreicher, wenn nicht der erfolgreichste Verband in Deutschland, eben weil er nicht als Lobby erkannt wird und einfach wirkt wie so ein Verband von kleinen, netten Unternehmern und es damit geschafft hat, weitreichende Gesetze zu verhindern.
Der Verband Die Familienunternehmer lädt ein und alle kommen. Ab heute trifft sich der Lobbyverband für 2 Tage in Wiesbaden. Auch der Bundeskanzler hat sein Kommen zugesagt. Marie-Christine Ostermann ist Präsidentin des Verbandes Die Familienunternehmer. Und ich wollte von ihr wissen, ein Unternehmen, das Mitglied in ihrem Verband werden will, muss mindestens einen Jahresumsatz von 1 Million und 10 Mitarbeiter haben. Mitglied sind aber auch Henkel, Miele, Deichmann, Oetker. Also milliardenschwere, international aufgestellte Unternehmen. Gibt es da überhaupt Gemeinsamkeiten zwischen den einen und den anderen?
Es gibt große Gemeinsamkeiten, weil jedes dieser Unternehmen durch die Inhaberfamilie über Generationen hinweg geprägt ist und auch viele Mitarbeiter über Generationen hinweg in den Unternehmen arbeiten. Auch deren Kinder machen ihre Ausbildung in den Betrieben. Wir alle, wir haben das Eigentum. Diese Familienunternehmen ist unser Eigentum und wir tragen die Verantwortung, die Unternehmen langfristig in eine neue Generation erfolgreich abgeben zu können.
Trotzdem nochmal die Frage, im Verband selbst, geben da die Großen den Ton an?
Nein, die reden natürlich mit, aber wir haben insgesamt 6.500 Mitglieder ganz unterschiedlicher Größen und Branchen. Sie sagten es schon, ab 10 Mitarbeiter und 1 Million Euro Jahresumsatz. Und wenn man sich die Statistiken anschaut, sind es ziemlich wenige Unternehmen, die riesengroß sind mit Milliardenumsätzen. Deswegen haben wir sehr, sehr viele Mitglieder, die typische Mittelständler sind, wie auch mein Unternehmen.
Der Grünen-Politiker Anton Hofreiter, der sagt ja über ihren Verband, sie gingen teilweise, Zitat, aggressiver vor als die Waffen- oder Chemieindustrie. Ist das ein Lob in Ihren Ohren?
Wir werden schon deutlich wahrgenommen von den Politikern und wir sind tatsächlich unbequem. Wir stehen für eine klare Ordnungspolitik, für Marktwirtschaft und vertreten die Werte Freiheit, Eigentum, Wettbewerb, Verantwortung. Und zum Wettbewerb gehört es natürlich auch dazu, dass es keine Subventionen gibt, keinen Protektionismus und keine Staatswirtschaft, sondern dass die Unternehmen und alle Teilnehmer des Marktes sich auch richtig anstrengen müssen. Das ist natürlich unbequem und das gefällt auch nicht unbedingt eben Politiker.
Wenn man ihre Forderungen an die Politik liest, dann könnte man den Eindruck gewinnen, sie stehen ganz klar auf Seiten der FDP, lehnen rot-grüne Politik aber rundweg ab. Lässt sich das so verkürzt zusammenfassen?
Das kann man nicht unbedingt sagen. Beispielsweise sind wir dem Kanzler sehr dankbar, dass er im letzten Jahr den Industriestrompreis verhindert hat. Der Industriestrompreis hätte massiv den Wettbewerb verzerrt und der Mittelstand hätte diese teure Subvention auch noch bezahlen müssen. Und egal, welche Partei die Politik macht, wir begrüßen eine Politik, die ganzheitlich gute Rahmenbedingungen schafft für sämtliche Unternehmen, egal welche Branche und egal welche Größe. Faire Wettbewerbsspielregeln für alle.
Kollegen von der Zeit und von Abgeordnetenwatch.de haben ja über die Familienunternehmer, also über ihren Verband recherchiert. In dem Artikel ziehen es doch Protagonistinnen und Protagonisten vor, anonym zu bleiben. Einer lässt sich sogar mit dem Satz zitieren, ihr Verband, der sei so einflussreich, dass man ihm besser nicht vors Schienbein trete. Wie hart gehen Sie vor? Wie hart sind die Lobbybandagen, mit denen Sie dafür Ihre Ziele in Berlin kämpfen?
Vor 75 Jahren haben sich 80 Unternehmerfamilien zusammengeschlossen, um für die Marktwirtschaft einzutreten, für die freie Demokratie auch. Wir sagen klar und deutlich, was wichtig ist für den Standort Deutschland, für die Unternehmen, aber auch für unsere Mitarbeiter, damit wir auch in den nächsten Generationen hier noch erfolgreich wirtschaften können. Und diese Klarheit, die wird natürlich sehr stark wahrgenommen, ist aber teilweise auch unbequem.
3 Millionen Euro für Lobbyarbeit im Jahr 2022 haben Sie ausgegeben. Stimmt die Formel, Geld macht Politik?
Nicht allein. Natürlich ist es wichtig, dass die Unternehmen, die sich engagieren, stark und resilient sind und auch nicht in die Insolvenz gehen, sondern langfristig erfolgreich auch für die nächsten Generationen bestehen können. Wenn man sich die Mittel ansieht, mit denen wir hier agieren, ist das im Vergleich mit anderen Organisationen, schauen Sie sich Greenpeace Deutschland an beispielsweise oder Fridays for Future, die haben auch viele Mittel, die teilweise auch noch alle aus dem Ausland kommen. Wir werden von deutschen Familienunternehmen finanziert, die hier am Standort Deutschland die Politik mit beeinflussen, keine Lobbyorganisation, die nur für eine spezielle Branche mit einem Tunnelblick eintritt, einfach faire Wettbewerbsbedingungen und einen attraktiven Standort sich wünscht für eine nachhaltige und langfristig erfolgreiche Politik und Wirtschaft.
Familienunternehmer, die werden ja vom Staat in Sachen Erbschaftssteuer geschont, im Gegensatz zu den Angestellten ihrer Unternehmen. Dass das so gesetzlich verankert worden ist, war das, würden Sie sagen, eine Sternstunde Ihrer Lobbyarbeit?
Ja, aber unbedingt. Jetzt schauen Sie sich doch mal die großen anonymen Publikumsgesellschaften an, die großen internationalen Konzerne. Die zahlen auch alle keine Erbschaftssteuer. Alle Unternehmen in Deutschland werden ungefähr mit 30% Unternehmenssteuern belastet, was im internationalen Vergleich sehr, sehr hoch ist. Und warum sollten familiengeführte Unternehmen von den Steuern her jetzt noch stärker belastet werden als internationale Konzerne, die auch ganz schnell mal den Standort wechseln und wieder weg sind irgendwo im Ausland? Und das Geld, was wir erwirtschaften, bleibt größtenteils in den Betrieben und steht dort zur Verfügung für die Ausbildung, für die Produktion, für die Lagerhallen, für die Weiterbildung und für die Transformation zur CO2-Neutralität. Das sind wichtige Mittel, die wir in den Unternehmen brauchen.
Fühlen Sie sich durch solche Fragen, wie ich sie Ihnen gestellt habe, ungerecht behandelt?
Nee, überhaupt nicht. Das sind wichtige Fragen, die ja geklärt und angesprochen werden müssen. Denn ich sage Ihnen, es hat nicht jeder Mensch in Deutschland Kontakt zu Unternehmern. Und es gibt auch Vorurteile, eben weil nicht jeder selbst aus einer Unternehmerfamilie kommt. Und es ist so wichtig, gerade auch darzulegen, was Familienbetriebe mit ihren Mitarbeitern für sinnvolle Dinge in Deutschland machen. Beispielsweise beschäftigen wir 60% der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und wir stellen 80% aller Ausbildungsplätze im Land zur Verfügung. Also unsere Mittel und Gelder sind extrem sinnvoll und langfristig investiert.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Alexander Schmidt aus unserer Wirtschaftsredaktion über die Bedeutung der Familienunternehmen für die deutsche Wirtschaft.
Dina Reit ist Anfang 30, arbeitet seit 5 Jahren als Co-Geschäftsführerin von SK Laser in Wiesbaden.
Mein Vater hat das Unternehmen gegründet, meine Mutter arbeitet 2-mal die Woche bei uns und ich bin jetzt auch eingestiegen 2019 und führe das Unternehmen jetzt in die nächste Generation.
Ihr Vater hat SK Laser 2005 gegründet, eine Maschinenbaufirma mit inzwischen 20 Beschäftigten, die Laser zur Oberflächenbearbeitung in der Industrie herstellt. Dina Reit nennt Beispiele, was diese Maschinen alles machen.
Zum Beispiel die Markierung mit der Seriennummer auf einem Autobauteil. Das ist das Entlacken von Batteriebauteilen. Oder das Schneiden von Folien. Das ist alles unter diesem Begriff Oberflächenbearbeitung zusammengefasst.
Was ist für die Co-Geschäftsführerin von SK Laser das Besondere an einem Familienunternehmen?
Dass wir privat und beruflich nicht vollkommen trennen und das auch bedeutet, bei uns ist man keine Nummer. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, Dina, ich habe das und das Problem, dann finden wir immer eine Lösung. Und ich glaube, dass das etwas ist, was viele Leute sehr schätzen an Familienunternehmen.
Jeder kennt jeden bei SK Laser in Wiesbaden. Dina Reit und ihr Vater haften persönlich für ihre Entscheidungen. Ein großer Unterschied zu Firmen, die von angestellten Managern geführt werden. Im Vergleich etwa zum Familienunternehmen Merck in Darmstadt mit 64.000 Mitarbeitern ist SK Laser klein. Aber die meisten anderen sind es auch, sagt der Landesvorsitzende des Verbandes die Familienunternehmer, Dirk Martin.
Wir sagen ja, dass 90% aller Unternehmen Familienunternehmen sind, also eigentümergeführte Unternehmen sind. Wenn wir davon ausgehen, dass wir 290.000 Unternehmen hier in Hessen haben, dann sind wir bei Familienunternehmen zwischen 250.000 und 260.000 Unternehmen. Und das ist das entscheidende Rückgrat der Wirtschaft.
Dina Reit von SK Laser vergleicht ihre Mitarbeiter gern mit einem Sportteam, das miteinander trainiere, auf dem Feld stehe und füreinander einstehe. Sorgen bereiten ihr die hohen Energiekosten und die überbordernde Bürokratie.
Wenn man einen Laser exportieren möchte und man braucht da von unserem Bundesministerium eine Freigabe für, da können Sie mehrere Jahre drauf warten. Das kann einfach nicht sein, dass ich jahrelang warten muss, bis ich wirklich teure Maschinen exportieren darf, die hier im Land meine Löhne zahlen. Das geht nicht.
Auch kleine Unternehmen wie SK Laser verkaufen weltweit ihre Produkte. Viel zu viele Vorschriften und zu hohe Strompreise bescheren ihnen einen Nachteil gegenüber der internationalen Konkurrenz. Diese Botschaft will Dina Reit mitnehmen zur Jubiläumsfeier der Familienunternehmen im Wiesbadener Kurhaus.
Auch unter diesen Familienunternehmen finden wir mitunter große Konzerne, und die versuchen auch, ihre Interessen durchzusetzen gegenüber der Politik über einen eigenen Lobbyverband, der heißt dann passenderweise auch die Familienunternehmer. Wird in diesem Jahr 75 Jahre alt. Und das wird jetzt 2 Tage lang gefeiert, ab heute in Wiesbaden. Dabei sein wird unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz. Das könnte interessant werden, denn aus der Wirtschaft gab es in letzter Zeit ja immer wieder deutliche Kritik an der Politik der Bundesregierung. Unser Wirtschaftsreporter Alexander Schmidt wird heute für uns berichten aus Wiesbaden. Wie wird das Jubiläum denn dort gefeiert?
Ja, in einem großen Rahmen im Wiesbadener Kurhaus. 2 Tage lang wollen die Familienunternehmen zeigen, dass sie das vielbeschworene Rückgrat der deutschen Wirtschaft sind. Und in der Tat sind rund 90% der Unternehmen hierzulande Familienunternehmen beziehungsweise werden von Eigentümern geführt. Allein in Hessen mehr als 250.000 Firmen. Das fängt beim ganz kleinen Betrieb an mit 5 oder 10 Mitarbeitern und geht dann hoch über Hereus bis zu Merck in Darmstadt mit rund 64.000 Beschäftigten. Das wird in Wiesbaden genauso zur Sprache kommen wie die Internationalität dieser Familienunternehmen. Viele von ihnen sind Weltmarktführer auf ihrem Gebiet, super innovativ, aber es gibt auch jede Menge Kritik von den Familienunternehmen an der Politik der Ampelkoalition. Etwa, dass die Energiepreise hierzulande viel zu hoch seien im internationalen Wettbewerb oder die Bürokratie hierzulande eher behindere. Das wird der Kanzler sicher zu hören bekommen bei seinem Besuch im Kurhaus.
Jetzt kommen die Firmen, die bei den Familienunternehmen dabei sind, aus ganz Deutschland. Warum feiern die ihr Jubiläum ausgerechnet in Wiesbaden? Die hätten das ja auch in Berlin machen können.
Ja, weil der Verband sich 1949 in Wiesbaden gegründet hat. Damals noch unter dem Namen Arbeitsgemeinschaft Selbstständiger Unternehmer. 80 Firmenbesitzer hatten sich am 30. September im Nassauer Hof mit der Idee getroffen. Wir unterstützen den Wiederaufbau und die Idee der sozialen Marktwirtschaft. Quasi damals als Gegenentwurf zur sozialistischen Planwirtschaft. Seit 2006 heißt der Verband Die Familienunternehmer und dieser Rückblick auf 75 Jahre in der Gründungsstadt Wiesbaden dürfte dem 2-tägigen Jubiläumstreffen auch einige emotionale Momente bescheren.
2 Tage soll diese Jubiläumsfeier also dauern. Was bekommen denn die Leute in Wiesbaden davon mit?
Vermutlich nicht allzu viel, wenn alles nach Plan laufen sollte. Die Polizei wird den Kanzler mit einer Motorradstaffel begleiten über den Tag. Zunächst nach Darmstadt zum Pharmakonzern Merck, dann zum Kurhaus nach Wiesbaden und danach zum Bundeskriminalamt, wo er sich die Cybercrime-Bekämpfung und die Drohnenabwehr anschauen wird. Vielleicht, so sagte mir die Polizei, werde man eine Kreuzung oder eine Straße ganz kurz sperren, aber kein Vergleich zum damaligen Besuch von US-Präsident Bush, als hunderte Gullideckel verschweißt wurden und Alarmstufe Rot herrschte. Das dürfte heute eher Business as usual werden als ein ganz normaler Kanzlerbesuch.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek. ARD